Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hela Up to Date. Mit diesen Folgen möchten wir Sie über unsere Schule informieren. Wie sieht unser Schulkonzept aus? Welche Aufgaben gehören zu unserem Versuchsschulauftrag? Und natürlich, welche Visionen für die zukünftige Schulentwicklung haben wir? Aus diesem Grund hält dieser Podcast, was der Name verspricht. Sie als ZuhörerInnen nämlich up to date. Wir wünschen viel Spaß beim Hören und freuen uns, Ihnen und Euch Einblicke in unsere Arbeit zu gewähren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hela Up to Date. Wie Sie bereits in Folge 8 erfahren haben, sind wir ja eine Schule, die Inklusion lebt. Aus diesem Grund möchten wir uns einen Förderschwerpunkt heute genauer anschauen. Und hierzu habe ich Katrin Denninger als Gast, die Förderschullehrerin im Förderschwerpunkt Sehen ist und an unserer Schule blinde SchülerInnen mit betreut und mit unterrichtet. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
Hallo Lea, danke für die Einladung.
Ja, Katrin, du hast Lehramt Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Blinden- und Sehbehindertenpädagogik studiert. Ich würde jetzt gerne mal zum Einstieg von dir wissen, wie dein Berufswunsch denn entstanden ist.
Also bei mir war das nicht der klassische Weg. Zu Beginn meines Studiums hätte ich nie damit gerechnet, dass ich dann mal bei Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ankomme. Das ist tatsächlich durch die äußeren Umstände so entstanden. Also ich habe in meinem ersten Beruf war ich Physiotherapeutin. Dann habe ich gedacht, dass ich Lehramt eigentlich auch immer wunderschön fände und habe dann Sonderpädagogik studiert für körperbehinderte Kinder. Und als ich dann meine erste Stelle in Wiesbaden begonnen hatte, war nach einem Jahr oder innerhalb des ersten Jahres die Frage an die Schule gerichtet worden, ob wir eben auch blinde Kinder beschulen würden, weil eben eins im Einzugsgebiet der Diesterweg-Grundschule hier in Wiesbaden einfach gewohnt hat. Und zu der Zeit war ich noch jung, dynamisch, ohne eigene Kinder und hatte viel Zeit. Und dann habe ich das als Zusatzstudium in Heidelberg einfach draufgesetzt. Und damals war das so was ganz Besonderes und das war eben eine Schülerin. Und mit der Zeit ist es dann immer mehr geworden, sodass ich jetzt ausschließlich nur noch im blinden, sehbehinderten Bereich bin.
Spannend, ja, dann hast du ja sozusagen auf verschiedenen Ebenen, Physiotherapie ist ja auch noch ein ganz anderer Aspekt, Erfahrung. Ja, wenn du so an dein Studium zurückdenkst, kannst du dich noch erinnern, wie du während deines Studiums dir deinen Berufsalltag vorgestellt hast? Du hast ja jetzt auch gesagt, du hattest erst was anderes studiert, wahrscheinlich hattest du dann noch gar nicht so eine spezielle Vorstellung. Wie hat sich das verändert in der Realität?
Ja, also so wie ich jetzt arbeite, das hätte ich damals natürlich nicht erwartet. Wenn man sich fürs Lehramtsstudium entscheidet, denkt man ja an seine eigene Schulzeit zurück und an die Arbeitssituation, die man dort bei den Lehrerinnen gesehen hat. Und das dachte ich auch, dass ich später mal vor einer Klasse stehen werde und da eben quasi alleine so mein Lehrerinnen-Dasein mit den Kindern friste. Und das ist jetzt schon sehr, sehr anders. Also durch die Inklusion ist es nochmal anders als zu Beginn. Also als ich diese erste blinde Schülerin, von der ich jetzt erzählt habe, in der Klasse hatte, da war ich in einem integrativen Unterrichtsmodell. Das gab es damals in Hessen, dass ich zusammen mit einer Grundschullehrerin Klassenlehrerin war. Und das war ich auch viele Jahre dann an der Diesterwegschule. Und da war die Situation noch so, wie man sich so ein bisschen das vorstellt, wenn man anfängt, Lehramt zu studieren, ne? Dass man quasi ein oder in dem Fall eben zwei Lehrerinnen hat im Unterricht und die haben sich dann eher so abgewechselt, wer das Unterrichtsgespräch führt und wer Kindern mit besonderem Bedarf eben hilft. Und das hat sich durch die Inklusion total gewandelt. Jetzt hüpfe ich eher von Klasse zu Klasse, in denen blinde Kinder sind und stehe eigentlich überhaupt fast gar nicht mehr vor einer Klasse, sondern husche eher so rein, gucke, klemmt's, läuft's, kann ich irgendwas noch tun. Und viel läuft so im Hintergrund. Also vieles Beratung der Lehrkräfte, wie sie ihren Unterricht machen können. Immens vieles Beschaffung von Materialien. Ja, es fängt schon an mit der Schulbuchbestellung, damit die blinden Kinder das als Dateien vorliegen haben. Das muss schon eigentlich immer Ostern vor dem nächsten Schuljahr anlaufen, damit da rechtzeitig alle Schulbücher da sind und dann sind die immer noch nicht rechtzeitig da. Also im Moment springe ich gerade aus einer Klasse raus, da haben einfach 20 Seiten in dem digitalen Biobuch gefehlt. Und dann kann der Schüler das auch nicht bearbeiten. Ne? Aber ich kann
Woran lag das dann in dem Fall? Wurde es nicht richtig gemacht?
Ja, genau. Das ist einfach nicht vollständig gemacht. Mhm. Das wird immer auf Bestellung und Anfrage gemacht. Und wenn dann eben manche Seiten einfach nicht gebraucht werden, werden die auch nicht bestellt. Mhm. Das heißt, das Buch liegt dann nur als Teilbearbeitung in der digitalen Datenbank vor. Und wenn das dann aber nicht so gekennzeichnet ist, sondern einfach nur so Biobuch mit der ISBN-Nummer und dem Titel liegt da, dann fordere ich das an, kriege das zugeschickt und merke dann im laufenden Betrieb, wie eben jetzt gerade, oh, das Kapitel über die Blutkörperchen ist nicht drin. Ja, und dann muss man schnell sein und das ist richtig ein bisschen stressig.
Ja.
Oder eben Klassenkameraden müssen auch mal einspringen, schnell einen Text vorlesen. Ja, wenn sie den selber lesen müssen, dann können sie den auch laut vorlesen. Ja, also so, da muss viel flexibel dann auch mal gelöst werden. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass eben mein Lebensalltag dann viel so aus Materialbeschaffung besteht, auch viel aus Technik, ja, gibt so viele Hilfsgeräte, mich damit auskennen, die den Schülern, Schülerinnen beibringen. Ich muss sie bestellen, an den richtigen Kostenträger stellen. Mhm. Also es ist auch viel Formalaufwand. Ich meine, das haben Schullehrer an anderer Stelle genauso, ja, aber trotzdem, das hätte ich jetzt vorher nicht so gedacht.
Hast du die technischen Geräte während deines Studiums schon kennengelernt oder hast du dir das einfach selbst angeeignet?
Ja, das lernt man tatsächlich im Job, also im Studium. Mhm. Dadurch, dass ich das jetzt ja schon seit 20 Jahren mache, war das in dem Studium auch sehr noch auf analoges Arbeiten ausgerichtet. Also die Bücher, die wir dort gezeigt bekommen haben in Breitschrift, das war wirklich Papier. Mhm. Und jetzt ist fast nichts mehr auf Papier, weil das digitale Arbeiten ist extrem erleichtert für die blinden Kinder. Und auch in der Inklusion, das viel einfacher macht, auch für die Mitschüler zu sehen, was arbeitet das Kind jetzt? Ach so, das arbeitet die gleiche Aufgabe, an der ich hänge. Und so ein Breitschriftbuch kann eben ja wirklich dann nur das blinde Kind und die Lehrkraft lesen. Und das ist auch unglaublich aufwendig, weil ein Taschenbuch in unserer Schrift, also in Schwarzschrift, sagen wir, ist ungefähr Telefonbuch dick in Breitschrift.
Okay, also, na gut. Das ist dann auch für das Kind schwer, wenn das jetzt tragen müsste oder mit nach Hause nehmen müsste für die Hausaufgaben. Das wäre ja alles logistisch nochmal ganz anders. Ja. Dann sind wir ja doch im glücklichen Vorteil sozusagen durch die technische Entwicklung in der Hinsicht. Das ist ja
das ist ein Riesen-
gut. Ja, du hast ja im Vorfeld der Gespräche berichtet, dass Inklusion mit dem Förderschwerpunkt Sehen nochmal ganz anders zu betrachten ist als andere Förderschwerpunkte in der Inklusion. Könntest du das nochmal näher erläutern, was du damit meinst oder was so das Besondere ist, vielleicht auch im Hinblick in die Auseinandersetzung mit den anderen Schülern oder mit der gesamten Klasse? Oder wie hast du das gemeint? Das würde ich gerne näher von dir wissen.
Ja, also oft werden in der Inklusion Kinder beschult, die einen lernzieldifferenten Unterricht brauchen. Also das heißt, sie sind im Unterricht dabei, aber es braucht eine Planung für ein anderes Ziel. Mhm. Und die meisten blinden Kinder, die wir auch hier an der Hela haben, sind lernzielgleich. Das heißt, am Ende des Schuljahres sollten sie den gleichen Wissensstand haben wie ihre sehenden Mitschülerinnen. Und das ist einerseits total gut und richtig und andererseits aber auch ein bisschen Druck, weil beim Förderbedarf Lernen oder geistige Entwicklung kann man eben gucken, nee, wenn es nicht schneller geht, ja, dann geht es nicht schneller und das eigene Tempo bestimmt das Lernen und bei der Zielgleichheit ist das schon anders, dass man ja den Anschluss der Klasse nicht verliert, auch wenn es eben zusätzlich einiges zu lernen gibt. Ja, also die ganzen blinden Techniken, die ganze Computerarbeit ohne Maus, das ist schon viel, was die blinden Kinder on top zu ihrem normalen Unterricht ja eben auch noch lernen müssen.
Wie kann man sich das vorstellen? Findet das nachmittags statt? Haben Sie dann extra Stunden dafür? Oder wie ist es integriert in den Alltag?
Ja, also Nachmittagszeit könnte man geben, aber oft sind die dadurch, dass sie eben nachmittags ja auch mehr arbeiten müssen als die sehenden Kinder, einfach weil Texte zu erarbeiten, wenn du es nur hörst, das einfach dauert länger. Ja? Also wir haben sowieso schon mehr zu tun und deswegen versuchen wir das eigentlich aus dem Unterricht abzuknapsen. Also dass zum Beispiel mal einzelne Phasen im Sportunterricht, wenn man weiß, okay, jetzt wird ziemlich lang Basketball gespielt oder sowas, dann sind sie zum Teil dann vielleicht da noch dabei, aber dann kann man die Zeit von so einem Unterricht mal abziehen. Oder aus dem Kunstunterricht gibt es auch Inhalte, wo man denkt, okay, das ist jetzt für Blinde wirklich schwer, vielleicht nicht so wichtig für den weiteren Lebensweg, dass man da ein bisschen Zeit abzieht. Dann ein großes Geschenk ist die SL-Zeit, weil da kann man einfach schauen, okay, wenn jetzt Mathe das alles schon so super ist, dann können wir noch ein bisschen Computerarbeit nebenher machen.
Ja.
Und also ich versuche eigentlich mit jedem Schüler einmal in der Woche, wir nennen das Beratungsstunde, zu haben, dass wir auch einmal durch alle Fächer gucken, dass da nichts durchrutscht und ob sie da alle blinden spezifischen Techniken drauf haben, die sie brauchen, um alle Arbeiten zu erledigen. Gerade jetzt zum Beispiel online recherchieren ist super schwierig für Blinde. Ja? Da wirst du von deinem Screenreader-Programm zugequatscht und sowas muss man einfach lernen, wie man das am besten handelt.
Ja, das spricht ja aber auch an, dass da ja viel Kommunikation zwischen dir und den Fachlehrern laufen muss, damit du auch weißt, okay, welche Inhalte sind jetzt gegebenenfalls nicht so relevant für meine Schülerin oder meinen Schüler. Kannst du diese Zusammenarbeit nochmal kurz näher beschreiben, beziehungsweise was ist da genau wichtig in der Zusammenarbeit?
Ja, also Absprache ist überhaupt das dreifach unterstrichene Wort, also ohne das geht's gar nicht. Also zum einen, was den Unterricht selber angeht, ich muss einfach wissen, okay, was hast du vor im Unterricht, welche Materialien werden dafür benötigt, welche Möglichkeiten, um das möglichst gut umzusetzen für die blinden Kinder, muss ich den Regelschullehrern erzählen. Ja? Das ist schon mal das. Dafür muss ich einfach wissen, was so der Plan in der Stunde ist. Und Materialbeschaffung geht auch nie schnell. Ja? Also manchmal bastle ich selber was. Wir haben ja verschiedene Geräte, mit denen man fühlbare Darstellungen selber herstellen kann. Aber manche Sachen sind viel besser, wenn ich sie bestelle, weil es gibt ja quasi eine Sammlung in der Blindenschule in Friedberg und in Marburg und da darf ich Sachen ausleihen. Mhm. Das heißt, ich muss wissen, was ist das Vorhaben und dann brauche ich mit ein bisschen Vorlauf Zeit, um das alles zu beschaffen. Und dann, für wenn ich die Schüler auch mal rausnehmen möchte, muss ich eben wissen, wann ist jetzt eine Phase, wo das geschickt ist. Und deswegen spreche ich das mit den Lehrerinnen möglichst gut ab. Also das läuft nicht ganz so gut, wie ich es mir wünsche, einfach weil wir alle zu wenig Zeit haben. Ne? Fächer, bei denen ich denke, wird schon laufen, weil es hauptsächlich textbasiert, ja, so Deutsch oder deine eigene
Unterricht. Ja, genau.
Sowas wie Ethik, Religion, da arbeiten wir so auf Zuruf, wenn man irgendwie merkt, okay, hier an der Stelle ist jetzt mal eine Phase, die ist vielleicht blöd oder da hast du eine Frage zu, dann stehe ich den Regelschullehrern einfach spontan zur Verfügung. Und Klassenlehrer oder im Unterricht, wo es klemmt, sowas wie Mathematik, ja, das einfach so viel Bedeutung hat, weil das so ein schwerwiegendes, zählendes Fach ist, was aufeinander aufbaut, da versuche ich regelmäßige Termine mit den Lehrerinnen zu haben, dass ich einfach besser planen kann und weiß, was ansteht, was kommt, worauf wir uns so einstellen müssen.
Ja, das kenne ich ja auch ein bisschen, genau. Es gibt ja auch noch die Lernbegleiter, die Inklusionshelfer. Welche Rolle kommt Ihnen zu, beziehungsweise die musst du ja auch immer noch einarbeiten. Vielleicht könntest du das nochmal den ZuhörerInnen erklären, weil das ja auch noch was Besonderes ist, sage ich mal, gerade jetzt mit sehbehinderten Kindern in der Situation.
Ja, Schulbegleiterinnen, das ist ein Riesenthema. Die arbeiten hier in der Schule, gehören aber ja nicht zum Schulpersonal in dem Sinne. Also die kommen von EFIM, das ist in Wiesbaden momentan der größte Verband als Arbeitgeber für eben Schulbegleitung. Und das sind ungelernte Kräfte, die haben verschiedenste Hintergründe. Und im Moment herrscht auch ein massiver Mangel, also viel zu wenig Schulbegleiter im Einsatz in Wiesbaden. Also zu Beginn des Schuljahres hat EFIM mir mitgeteilt, dass sie 60 offene Stellen haben und wir haben hier auch gestartet mit 2 blinden Kindern ohne Schulbegleitung. Und die sind schon wichtig, damit so kleine Sachen einfach auch funktionieren, sei es jetzt der Weg, wenn die Tische umgestellt wurden, ja, oder lauter Taschen irgendwie im Weg liegen oder so, dass man einfach den Weg gezeigt bekommt. Und dann bei der Technik, ja, dann wo ist die Steckdose, um ein Ladekabel einzustecken. Manchmal gibt es einfach einen technischen Hänger und dann funktioniert der Screenreader nicht mehr. Dann braucht man jemanden Sehenden, der mal kurz mit einer Maus
wieder... Ja, so die Alltagstücken.
Genau, genau. Also das ist richtig wichtig. Dann gibt es immer wieder Phasen, da sitzen Schulbegleiter quasi im Unterricht dabei und würden sich langweilen. Mhm. Und da bitte ich die, dann die Textbearbeitungen von den Arbeitsblättern der Lehrerinnen sich vorzuknöpfen, weil tatsächlich Texte für blinde Leute strukturiert werden müssen und aufgeräumt werden müssen, damit die gut lesbar sind am Computer. Mhm. Und das machen die. Und wir kriegen fast jedes Jahr neues Personal. Und weil das oft eben auch FSJler machen. Und nach einem Jahr ist das Jahr dann eben vorbei und dann sind sie wieder weg. Und das ist schon sehr aufwendig, die jedes Jahr einzulernen. Aber trotzdem sind das oft tolle junge Leute, die auch computeraffin sind. Die nehmen wir auf jeden Fall immer gerne für die blinden Kinder. Aber wir haben auch Leute, die jetzt schon seit ein paar Jahren hier sind. Das sind unverzichtbare Schätze, die Mirella und Yusuf, falls du diesen Podcast hörst. Wir sind ohne Ende dankbar, dass sie schon seit einigen Jahren jetzt bei uns sind und super eingearbeitet sind, wissen, was die blinden Kinder brauchen, wie Texte auszusehen haben und wie hier der Hase so läuft.
Das stimmt. Wir haben ja eine Schule, die Inklusion lebt sozusagen, deshalb bist du ja auch da oder sind wir hier in dem ganzen multiprofessionellen Umfeld. Gibt es aber in deiner Erfahrung oder gab es so eine Situation, in denen du Eltern vielleicht auch mal geraten hättest oder gedacht hast, es wäre doch vielleicht besser für das Kind, wenn es an einer Schule wäre, in der nur sehbehinderte Menschen sind oder eine andere, ja, besondere Schule, sag ich mal, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt? Gibt es den Fall oder würdest du sagen, nein, Inklusion ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl?
Also prinzipiell bin ich wirklich ein Verfechter der Inklusion, weil ich mir vorstelle, die Alternative gerade bei blinden Kindern wäre, wenn sie in Wiesbaden wohnen, dass sie in ein Internat müssten. Ja, das heißt, unter der Woche wäre man nicht in seiner Familie, nicht zu Hause. Und ich bin ja auch selber Mutter, also ich würde das für meine Kinder nicht wollen. Und deswegen finde ich das einfach nur richtig, dass es das Recht gibt, dass man da zur Schule geht, wo man wohnt. Und abgesehen davon finde ich es auch für die Gesellschaft das Richtige, dass man die ganze Bandbreite unserer Mischung und Buntheit alltäglich vor Augen hat und lernt, damit normal umzugehen, statt irgendwelche Sondereinrichtungen zu haben. Und wenn man dann mal plötzlich konfrontiert ist mit Behinderung, weiß man gar nicht, was man machen soll, und ist ganz irritiert und verunsichert. Und deswegen finde ich das prinzipiell absolut richtig. Aber dennoch würde ich nie sagen, Inklusion um jeden Preis, weil es eben auch Kinder gibt, für die ist das Riesensetting, gerade Hela, ja, mit offenen Türen und Treff und wechselnden Gruppen, dauernd ist was los, auch falsch sein kann. Ja, also je nach Situation, die die Schule hat, kann es durchaus sein, dass es für gerade ein blindes Kind einfach zu viel Lärm ist, zu viel Unruhe ist. Und dann würde ich auch empfehlen, an einer Förderschule vielleicht unterrichtet zu werden. Und der andere Aspekt ist das soziale Thema. Je älter die Kinder werden, desto mehr trennt sich das so in der Pubertät. Ja, die haben dann einfach andere Themen. Und bevor man dann sehr alleine ist, würde ich auch denken, bevor jemand unglücklich ist, weil er so wenige soziale Kontakte hat, einfach weil die Interessenslagen sich so voneinander verabschieden, da würde ich auch die Förderschule empfehlen. Aber das muss man insgesamt individuell entscheiden. Also genau gucken, wie geht es dem Kind, mit dem Kind und den Eltern reden, mit der Klasse vielleicht hier und da auch mal so ein bisschen die Ohren spitzen.
Ja.
Ja, wie ist die Stimmung so, und dann entscheiden. Das kann auch von Jahr zu Jahr entschieden werden. Mhm. Also wir haben auch eben hier schon Kinder aufgenommen, wo wir dachten, na, jetzt gucken wir mal, wie so das erste Jahr läuft oder die ersten 2 Jahre, und dann schauen wir weiter.
Ja. Da sind wir, glaube ich, auch ganz gut im Kontakt, oder durch die Teamarbeit ist ja auch alles sehr eher nah dran an den Schülern, sodass man die auch länger kennt und dann das ganz gut beobachten kann. Deshalb würde ich jetzt abschließend gerne noch von dir wissen wollen, was würdest du dir wünschen für die Zukunft, für dein Berufsfeld, oder wo siehst du Potenzial zur Verbesserung, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, was irgendwie alle Lehrerinnen sagen, mehr Zeit. Also ich bräuchte einfach mehr Zeit. Ich müsste mich in Stücke teilen oder Hermine Grangers Zeitumkehrer wäre was, was ich sofort kaufen würde. Also dieses, ich müsste überall an drei Stellen gleichzeitig, würde ich mich nicht langweilen. Also es ist so viel zu tun und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, boah, das war zu wenig. Und hat noch nicht gereicht oder so. Und das, da muss man aufpassen, dass man sich nicht so zerreißt. Man kann nur das leisten, was man kann. Und natürlich will ich meine Aufgabe gut machen. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann hätte ich gerne mehr Zeit.
Da sprichst du für uns alle, dass man auch das Gefühl hat, ja, man hat das irgendwie gut erfüllt, weil man will ja da die Sache auch wirklich Zufriedenheit der SchülerInnen machen und dass man da irgendwie mit so einem Gefühl rausgeht. Das kenne ich auch. Ja.
Also mir gefällt ganz besonders, gerade nochmal zu dem Punkt, dass die Gesellschaft diese Buntheit, die wir haben, vor Augen haben soll, wenn blinde Schüler etwas schaffen und die Sehenden dann so baff sind, weil das vielleicht was ist, was sie selber super schwer finden. Gerade in Mathematik zum Beispiel, wenn es dann irgendwelche Graphendarstellungen sind und das richtig kompliziert ist. Oder eine Schülerin hat mal den Mathe-Wettbewerb gewonnen und solche Dinge. Und das finde ich richtig toll. Also da freue ich mich.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Genau, und das kann ja nur stattfinden, wenn Inklusion gelebt wird. Sonst würde das ja gar nicht sichtbar werden sozusagen.
Genau.
Ja, prima. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und uns da ein bisschen Einblick in die Arbeit gegeben hast, weil wir das ja oft auch gar nicht so im Alltag alles so wissen, was du machst.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Danke dir, Lea.
Das war unsere heutige Folge. Wir hoffen, sie hat Ihnen einen interessanten Einblick in unseren Praxisalltag gegeben. Und wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind.